Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
86 Tage geht es noch bis zu der Fußball-EM im eigenen Land. Die Schweizer Fußballerinnen bereiten sich in der Nations League auf die Auftritte vor, aber es gibt Sorgenfalten. Die Auftritte sind im Moment enttäuschend, in der Nazi gibt es gerade mehrere Problemzonen und viele Spielerinnen spielen im Club gar nicht. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder zwei grossartige Gäste aus der Sportredaktion da. Zum einen die Melinda Hochegger und zum anderen der Stefan Weiss. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Ja, Melinda, unser Nationalteam von den Frauen überzeugt jetzt noch nicht so in diesem Frühling, kann man sagen. Nations League hat einen Punkt geholt in 3 Matches. Am Freitag hat es 0-2 gegen Frankreich. Müssen wir uns Sorgen machen?
Hey, ja, im Moment läuft es gerade nicht so, aber ich glaube, Sorgen müssen wir uns wegen dem jetzt noch nicht machen. Im letzten Herbst hat die Nazi gezeigt, was sie kann und dass sie überzeugen kann. Und ich glaube, darum ist da jetzt für die Heim-EM noch gar nichts in Gefahr.
Also du sprichst wahrscheinlich vor allem den Sieg gegen Frankreich an, den wir im Herbst können holen.
Genau.
Stefan, wie siehst du, wie ist deine Stimmung, wenn du so ein bisschen Sommer schaust? Im Juli geht es los und momentan ist jetzt noch nicht, zumindest die Nazi sorgt noch nicht für eine Euphorie gerade.
Ja, nein, Euphorie ist nicht rum. Darum, meine Stimmungslage ist jetzt auch nicht gerade mega euphorisch betreffend auf die Euro hin. Aber also man weiss ja aus der Vergangenheit, auch bei Männerturnieren oder auch bei Frauen-Weltmeisterschaft oder EM, es zählt einfach wirklich nichts, was vorher passiert. Und ob eine WM dann klappt und gut wird, ob Stimmung, Atmosphäre herrscht, das ist immer dann abhängig von einem Momentum, wo dann sofort ins Laufen kommt, sobald das Turnier losgeht. Und es ist völlig egal, ob die Schweizerin jetzt die Match im Februar, März, April gewinnt oder nicht. Es braucht dann ein gutes Startspiel und dann kann das Ganze zum Fliegen kommen.
Ja, und der Murat Yakin hat es ja eigentlich vorgezeigt, oder? Dass die Nations League nicht so wichtig ist, wenn es dann tatsächlich an eine EM geht.
Ja, das ist einfach eins von gefühlt 100'000 Beispielen. Und ja, wir jetzt ja nicht, wenn wir über das Frauennationalteam reden, über Vergleich zu den Männern. Aber es ist einfach so, dass die Resultate, die vorher erzielt werden, dass die nichts zählen und dass es dann losgeht, wenn der Start kommt fürs Turnier. Und dann ist auch gleich, ob die Spielerinnen vorher in Form gewesen sind, ob das Team als Kollektiv in Form gewesen ist, weil es hat immer so eine extreme Eigendynamik, die Turnier. Dass man einfach wirklich, es ist ein Floskel, aber es fängt wirklich bei null an. Und darum nochmal auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich bin null besorgt.
Also Sorgen haben ihr da beide noch nicht. Ich habe es ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Aber vielleicht bin ich jetzt da der Pessimist in der Runde, ich weiß es nicht. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, also die EM, man hat jetzt eine extrem grosse Vorfreude, ist jetzt schon seit ein paar Jahren hat man jetzt irgendwie gefühlt schon drüber und jetzt alles auf die EM ausgerichtet. Und eigentlich können sie 8 Tage auch vorbei sein, wenn man in dieser Europaphase dann nicht überzeugt. Und wenn man so ein bisschen jetzt einfach rein aufs Kader schaut, gibt es eben schon auch recht viele Punkte, die einem durchaus ein bisschen Sorgen machen. Ich weiss gar nicht, wo wir anfangen wollen. Melinda, hast du eine Idee, wenn wir lieber vorne oder lieber hinten anfangen? Weil irgendwo kann man eigentlich über jeden Mannschaftsteil kann man ein bisschen diskutieren.
Ja. Hey, also fangen wir hinten bei den Goalies an.
Ja, was ist das, was wir sagen wollen? Natürlich, Elvira Herzog ist jetzt Nummer 1, bestätigt wurde. Ich glaube, im November letztes Jahr war das von der Pia Sundhage. Und dann der Freistoß gegen Frankreich, gerade in die Mitte vom Goal eigentlich. Es hat keine Mauer gehabt, was uns auch, wir sind zusammen am Match gewesen und wir haben wirklich die Wiederholung etwa 10-mal geschaut und immer, auch beim 10. Mal nicht verstanden, wieso es dort keine Mauer gestanden ist. Ja, ist jetzt nicht unbedingt gerade eine Werbung in eigener Sache gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Also, ich glaube, es ist auch ihr klar, dass sie dort nicht gut ausgesehen hat und es ist auch allen Mitspielerinnen klar gewesen, dass das eigentlich nicht passieren darf. Das haben nach dem Match alle gesagt, dass das ein Missverständnis war, das so nicht geht. Es hat auch die Pia Sundhage, die Trainerin, dann noch nach dem Match gesagt, dass so ein Goal natürlich sehr enttäuschend ist. Und ja, da hat Elvira Herzog sicher nicht besonders sich auszeichnen
können. Es hat ja das Casting gegeben zwischen Livia Peng und Elvira Herzog, die dort so ein bisschen um das Nummer 1 gekämpft hat. Man hat sich dann relativ schnell, also Pia Sundhage hat sich extrem schnell dann eigentlich festgelegt, eben im November ist es bestätigt worden, aber vorher hat eigentlich fast immer Elvira Herzog gespielt. Und eine von der Begründungen heisst, sie ist grösser als Livia Peng. Ist irgendetwas, wo wir, irgendwie denke ich da als erstes immer, wenn wir bei den Männern sind, an Jan Sommer, oder? Wo man das auch die ganze Karriere gehört hat, das eigentlich zu klein. Meinst du, Ist das eine Begründung, die irgendwie auch nachvollziehbar ist, dass man sagt, hey, man setzt auf die physisch stärker, sage ich jetzt mal? Oder wie siehst du das, Stefan?
Also wenn das Begründung wäre, dann wäre ich sehr enttäuscht von der Frau Sundhagen, weil der Körperunterschied zwischen diesen beiden Goalies ist ja nicht 20 cm, sondern wenn ich es richtig herausrecherchiere, dann reden wir da von 3, 4, maximal 5 cm. Und darum kann das nicht der Grund sein. Aber ich glaube, ja, so etwas hat man natürlich in einer PK dann schnell mal gesagt, oder es wird irgendwie so ein bisschen weitergegeben als Gerücht und so eine Aussage. Nein, ich glaube, sie hat einfach sich für Elvira Herzog entschieden, weil sie den besseren Goalie findet. Und dann glaube ich auch nicht, dass jetzt ein Fehler oder ein krasser Fehler am letzten Freitag jetzt die ganze Hierarchie ins Wanken bringt. Also das wieder ist eigentlich etwas, wo eher schwer verständlich wäre. Aber es ist so, der Fehler ist passiert und es ist vielleicht jetzt auch ein Ansporn für Elvira Herzog, in den nächsten Nations League-Spiel ja, keinen Fehler mehr zu machen.
Mhm. Sie hat ja auch schnell wieder die Möglichkeit, oder? Am Dienstagabend ist ja schon wieder das nächste Spiel auswärts ins Island. Ich glaube, wir können einfach jetzt so ein bisschen positionsmässig vorrücken, weil bei den Verteidigerinnen haben wir ein ganz anderes Problem. Eigentlich normalerweise überzeugen die Verteidigerinnen, die wir haben. Und ich glaube, jetzt im Spiel gegen Frankreich teilweise Spielaufbau ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber grundsätzlich jetzt nicht mega enttäuschend, aber sie spielen einfach nicht. Luana Bühler bei Tottenham, Viola Caligaris bei Juventus sind beide nicht Stammspielerinnen, spielen extrem wenig und trotzdem wird weiterhin auf sie gesetzt. Ist das Gefühl, das ist das Richtige, dass man das immer noch auf sie setzt? Oder sollte man irgendwie eben eine neue Alternative suchen? Leia Baeste ist zum Beispiel jetzt neu in den Kreis von der Nazi angekommen. Was denkst du, Melinda?
Hey, also ich glaube, auf der einen Seite ist die Erfahrung, die Luana Bühler und Viola Caligaris mitbringen, halt doch sehr wichtig. Und man sieht auch, dass obwohl sie im Club nicht spielen oder nicht so viel spielen, dass sie in der Nazi eigentlich trotzdem ihre Leistung zeigen. Sie haben extrem wenig Chancen zugelassen jetzt im Spiel gegen Frankreich. Und ja, darum, auf der einen Seite verstehe ich, dass Sundhage weiter auf die beiden setzt, aber mit der Leia Baeste, die bei Espanyol Barcelona wirklich jede Minute spielt, ja, wenn sie noch ihre Chance bekommt, um sich jetzt zu beweisen, vielleicht gerade morgen oder dann, je nachdem, auch im nächsten Zusammenzug von der Nations League, ja, wieso nicht?
Was denkst du, Stefan? Du hast jetzt gesagt, so ein bisschen, im Turnier kann es sich dann auch wieder etwas anderes entwickeln und so. Wie wichtig ist es überhaupt, dass die Spielerinnen im Club spielen, wenn es dann in die Vorbereitung einrücken? Vielleicht gibt es sogar Spielerinnen, die fast, sag jetzt mal, erholter sind, wenn sie gar nicht so viel gespielt haben im Club.
Es ist eine schwierige Frage, weil man kann die nicht von Spiel zu Spiel die gleiche Antwort darauf anwenden. Für solche Matches, die jetzt sind, die während der Saison stattfinden, ist es viel entscheidender, ob eine Spielerin mehr Spielpraxis hat oder weniger, weil alle aus einem gleichen Rhythmus rauskommen, die in den Club spielen. An einer EM ist es ganz anders. Da haben alle irgendwie eine Vorbereitung von 2, vielleicht sogar 3 Wochen. Der Meisterschaftsbetrieb ruht fast einen Monat, bis dann die EM losgeht. Also, dort tut sich dann alles wieder ein bisschen ausgleichen, was an Spielpraxis fehlt. Darum, ja, es könnte jetzt in diesen Match, die jetzt stattfinden, das Problem sein, wenn die Verteidigerinnen keine Spielpraxis haben. An der EM, glaube ich, ist das überhaupt nicht entscheidend. Und ich glaube, Melinda hat es genau richtig gesagt. Das Entscheidende ist, dass diese Spielerinnen sehr viel Erfahrung haben. Und das ist viel mehr wert, als ob jetzt eine 20 oder 40 Spiele gemacht hat unter der Saison. Ich glaube, die Erfahrung, gerade auch dann am Turnier selber, ist das, wo entscheidend ist, auch wer dann schlussendlich wird spielen.
Ja, und Pia Sundhage hat bis jetzt eigentlich immer ein bisschen geschaut, dass eben die Spielerinnen auch wirklich spielen, die sie aufbieten, oder teilweise dann auch die bestraft, sage ich jetzt mal, die im Club nicht gespielt haben. Damals zum Beispiel Alicia Lehmann unter anderem, die bei Juventus nicht spielt. Ich glaube, wir können auf sie dann später auch noch ein bisschen mehr reden. Weil vorher, wenn wir jetzt einfach positionsmässig vorgehen, landen wir dann im Mittelfeld, wo ja eigentlich extrem viele Spielerinnen rum sind, die gut shooten können. Das Hauptproblem ist dort anders, und zwar sind es vor allem die Lia Welti ein oft verletzt. Wie wollen wir mit dem umgehen? Es ist einfach alles auf sie ausgerichtet, auf die Lia Welti, und wenn sie nicht rum ist, dann hat es meistens ein Problem im Mittelfeld.
Ja, das ist sicher so, und das weiss Lia Welti auch selber. Sie hat ja gesagt, als sie das erste Mal wieder zurück war nach einer Verletzung, dass sie alles macht, um fit zu bleiben für die Heim-EM. Und ich glaube, ihnen ist schon auch bewusst, dass sie extrem wichtig ist für das Team und dass sie halt eben so ein bisschen die Schaltzentrale ist. Und ja, das Problem ist sicher auch, dass es einfach keinen 1-zu-1-Ersatz für sie gibt. Es gibt Kumbasso, der jetzt aber im Aufgebot fehlt und auch das letzte Mal schon gefehlt hat. Und dann die nächste Alternative wäre höchstens noch eine Inauen, wo die Pius und Hage auch so ein bisschen als Ersatz oder als möglicher Ersatz aufgeboten hat. Aber sie hat bis jetzt noch nie gespielt und darum ist ja ist so ein bisschen die Frage, ob man dann an der EM bei einer allfälligen Verletzung wirklich gut aufgestellt ist.
Ist auch noch speziell leicht, dass man jemanden aufbietet, wie jetzt in diesem Fall Naina Inauen, jetzt zum zweiten Mal schon. Eine Spielerin, die man in der Schweiz eigentlich überhaupt nicht kennt. Ich glaube, sie hat ein halbes Jahr mal St. Gallen geshootet, aber dort war sie noch sehr jung und hat dann in Norwegen den grossen Schritt gemacht und ist jetzt dort eine Stammspielerin in der ersten Liga geworden und so. Eigentlich schon noch speziell, dass man so einer Spielerin dann die Chance nicht gibt. Leia Baez hat bis jetzt auch noch nicht gespielt, eben die Spielerin von Espanyol Barcelona. Wie siehst du das?
Ich kann mir nur vorstellen, dass in so einem Fall die Trainerin vor allem versucht herauszufinden, wie sich so eine Spielerin in der Gruppe verhält. Über ein Turnier, wo man eine Vorbereitung hat, nachher geht das Turnier vielleicht 10 Tage, vielleicht aber auch 3 Wochen. Dass es dort natürlich auch entscheidend ist, wie verhält sich so eine Spielerin, die neu reinkommt, charakterlich innerhalb des Teams. Aber ich wollte auch sagen zu der Lia Welt, ich meine, das ist klar, es ist die beste Spielerin von der Schweiz, sicher im Mittelfeld die wichtigste. Aber ja, das ist irgendwo durch ein Klumpenrisiko, wie man so schön sagt, mit dem ganz viele Mannschaften zu kämpfen haben. Vor allem gerade Nationalmannschaften, wo ja nicht die Auswahl sehr gross ist. Und jetzt komme ich gleich selber noch auf Männer zu reden. Das ist ja bei den Männernazi nicht anders. Also wenn der Granit Xhaka ausfällt, haben wir auch dort ein Problem. Und von dem her müssen wir das vielleicht gar nicht so hoch hängen, weil das ist einfach systemimmanent quasi, dass die Schweiz halt nur eine wirklich herausragende Mittelfeldspielerin hat. Dann muss man einfach hoffen, dass die Lia Welti halt dann nicht verletzt ist. Aber wenn ich es richtig sehe, ist sie jetzt ja seit dem Comeback irgendwann Ausgangswinter, hat sie jetzt eigentlich meistens gespielt, auch im Club, und ist nicht mehr verletzt gewesen. Und von dem her, ja, hoffen wir einfach, dass es so bleibt.
Ja, wenn Lia Welti der Granit Xhaka ist, dann ist, glaube ich, Ramona Bachmann und Ceren Shaqiri, oder? Was hast du das Gefühl, Melinda, kommt Ramona Bachmann wieder in die Rolle, die sie den Nazi hatte? Oder ist sie dann tatsächlich vielleicht dann an der nächsten EM, der Heim-EM, dann der Shaqiri, der dann eben vielleicht noch reinkommt, vielleicht eine Jokerrolle hat, so wie sie den Ceren Shaqiri bei der letzten EM in Deutschland hatte?
Ich kann sie mir in beiden Rollen gut vorstellen. Ich habe das Gefühl, sie hat schon den Anspruch an sich, dass sie eine tragende Rolle spielt und dass sie von Anfang an auf dem Platz steht. Und ich glaube, gerade mit vielen jungen Spielerinnen, die sie im Team hat, wäre es auch wichtig, dass es jemand wie Ramona Bachmann hat, der so ein bisschen Erfahrung und vielleicht auch Ruhe reinbringt. Ja, aber die Frage ist sicher, ob sie auf den Stand kommt, wo sie mal war. Sie sagt selber, sie ist noch nicht bei 100%. Und darum, glaube ich, muss man dort schauen, dann auch auf das Vorbereitungscamp, wie es dort läuft.
Mhm. Und jetzt kommen wir noch, ich glaube, zu den grössten Sorgen, die wir haben. Die sind nämlich im Sturm, weil es schießt einfach keine Goal, oder? Ja. Also wir haben zum Beispiel in den letzten 5 Länderspielen hat es ein einziges Goal gegeben. Sidney Schertenleib hat es Goal gemacht gegen Norwegen und sonst Flaute. Siehst du irgendeine Spielerin, wo du sagst, hey, ich weiss nicht, die könnte an der EM vielleicht 3-4 Goal schießen?
Ja, du hast es schon ein bisschen im Moment sagt man natürlich am Insta Sidney Schertenleib. Auch Iman Bönne oder Glüe sind für mich vorne dabei. Bei ihnen ist es mehr, dass sie alle 3 noch extrem jung sind. Schertenleib kann zwar im Druck von der spanischen Liga im Moment standhalten und zeigt beim FC Barcelona extrem gute Leistungen. Aber gleich so eine Heim-EM, das erste grosse Turnier für die 3, ist dann, glaube ich, schon nochmal ja, etwas ganz anderes und ein Druck, den die noch nie gespürt haben. Und ob sie ja, dann so performen, wie sie es eigentlich können oder wie man es von ihnen vielleicht erwartet, ja, das stellt sich für mich schon ein bisschen die Frage.
Stefan, wie siehst du?
Also ich bin ganz bei euch. Sidney Schertenleib, die muss spielen. Also ich mag mich erinnern, da im Februar die beiden Länderspiele, die Schweiz gemacht hat, gegen Island und Norwegen, da ist wirklich zuhause im Fernsehsessel gehockt und hat gedacht, gebt einfach der Schertenleib den Ball, dann passiert wenigstens etwas, was entfernt mit Fußball zu tun hat. Also ja, es klingt hart, aber es sind wirklich halt mit Ball nicht gerade sehr erfrischende Auftritte von der Schweizerinnen. Aber ich würde neben sie würde ich eine von der Routiniers stellen. Und zwar wahrscheinlich in erster Linie halt gleich der Mona Bachmann, wenn es irgendwie geht. Und vielleicht da noch zu sagen, ich finde, der Vergleich mit dem Jaron Jaquiri hinkt gewaltig. Also er hinkt dort nicht, dass einfach beide routiniert sind, schon seit gefühlt 100 Jahren dabei, 500 Länderspiele oder wenigstens 150. Aber dass irgendwie der Jaquiri aus einer Jockel-Liga gekommen ist, zur Nationalmannschaft, und der Ramona Bachmann zwar auch in den USA spielt, aber das ist beim Frauenfußball ganz anders. Also dort ist die amerikanische Liga Top-Liga. Also wenn sie dort in den nächsten Wochen regelmäßig spielt, wird sie auch vom Fitnessstand her inklusive der Vorbereitung auf einem guten Niveau sein. Und dann muss man als Trainerin in so einem Turnier unbedingt möglichst viel Routine einbauen. Also das, auch da, das gilt bei den Männern wie bei den Frauen. Brauchst du in jeder Linie einfach einen Routinier. Und der muss dann Ramona Bachmann sein. Und nicht eine andere von den Jungen, die auch um die 20 sind oder noch jünger. Weil das würde ich dann glauben, verhebt dann vielleicht nicht an einer Heim-EM, wo dann plötzlich 3x30'000 Zuschauer im Stadion sitzen.
Mhm. Was hast du das Gefühl, was löst das aus jetzt in einer Spielerin, einer jungen Spielerin, die haben das alle noch nie erlebt? Also gewisse haben schon so volle Stadien erlebt natürlich, auch gerade im Club oder so, jetzt in der Welt sowieso, wie bei Arsenal, wo es regelmässig das Emirates Stadium füllt oder sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer dort haben. Aber so ein Heim diesen Druck haben wahrscheinlich sehr viel noch nie erlebt und die ganz jungen Spielerinnen definitiv noch nie. Was hast du das Gefühl, was löst das aus?
Ja, mal ganz sicher sehr viel. Ob es dann hemmt oder beflügelt, das werden wir sehen. Aber es ist ja nicht nur das volle Stadion, wo vor allem für Druck sorgt, sondern dass die Spielerinnen, und das gilt zum Teil dann auch für Spielerinnen, die schon lange dabei sind und viele Länderspiele haben, dass sie einfach in eine neue Realität katapultiert werden im Juli, wo sie nicht kennen, wo sie auch nicht kennen, wenn sie beim FC Barcelona oder in der Bundesliga spielen. Nämlich, dass irgendwie gefühlt eine ganze Nation ihre Augen auf sie richtet. Dass dann plötzlich an einer Pressekonferenz vor dem Spiel nicht 6 Journalisten und Journalistinnen dort sind, sondern 30 oder 50, dass 7 Kamerateams das Ganze begleitet. Und so wird es sein im Juli. Und das wird schon ganz, ganz speziell sein.
Aber das ist wahrscheinlich eine riesige Veränderung. Also ich war bei den letzten Turnieren bei den Schweizerinnen mit dabei gewesen. Und ich glaube, in Neuseeland waren es wirklich etwa 7 Journalisten gewesen. Journalistinnen und Journalisten. Wenn man das SRG abzieht, dort sind ein paar mehr noch dabei gewesen. Aber auch dort nicht jetzt die Menge, die du bei den Männern hast. Also der Vergleich wird sicher sehr anders sein. Was hast du das Gefühl, Melinda? Du bist selber zum Beispiel eine junge Frau, ähnlich alt wie gewisse Spielerinnen. Was würde das jetzt in dir auslösen, wenn es heisst, so jetzt bist du dabei?
Ja, ich glaube, das ist unvorstellbar. Ich glaube, das ist auch für die Jungen noch extrem weit weg. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es dann extrem beflügelt. Weil man hat jetzt in den vergangenen paar Spielen schon gesehen, dass die mit extrem viel Leichtigkeit spielen. Und das ist auch das, was von zum Beispiel der Lia Welti gelobt wird, dass sie eben die Frische noch ein bisschen mitbringen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann sie sich eher beflügelt fühlen und eher so ein bisschen angeführt werden von der Nation, die hinter ihnen steht, als dass sie unter dem Druck, überspitzt Ausdruck, zerbrechen. Ich glaube, ja, das ist für die alles ein Riesenereignis und es ist zu hoffen, dass sie es dann auch positiv nutzen können und dass sie sich eben den Druck irgendwo durch auch nicht zu nahe gehen lassen. Also dass sie es nicht als negativen Druck sehen, weil es ist eigentlich extrem schön, wenn ein ganzes Land hinter einem steht und auf einem schaut.
Eine, die sicher auch bejubelt worden wäre, sicher auch in diesem Spiel St. Gallen, wo es übrigens über 2'500 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr gehabt, also am letzten Männerländerspiel, so viel zu dem, also sicher auch eine sehr schöne Zahl, ich glaube 11'000 irgendetwas sind es gewesen. Eine, die auch wahrscheinlich bejubelt worden wäre, aber nicht dabei war, ist Alicia Lehmann. Du hast einen grossen Text dazu gemacht, wo wir sicher auch in den Shownotes noch verlinken zu diesem Thema. Was ist deine Meinung? Gehört Alicia Lehmann in die Schweizer Nation oder nicht?
Ich finde es schwierig zu sagen. Ich finde, im Moment spielt sie einfach nicht bei Juventus und das ist sicher ihre grosse Nachteil. Sie war verletzt im Februar und musste dann auf den Nazi-Zusammenzug verzichten. Und jetzt fehlt sie, weil sie eben die Einsatzzeit nicht mehr bekommt. Und es ist kein Geheimnis, dass Pia Sundhage auf genau das extrem viel Wert legt. Ja, ich glaube, wenn sie bis im Sommer jetzt noch ein paar Minuten überkommt, selbst wenn es nicht Stammelf ist, ich glaube, wenn sie ja, noch mal ein bisschen in die Routine reinkommt, dann gehört sie in die Nazi. Aber wenn sie jetzt nur noch auf der Bank sitzt oder wirklich nur noch extrem kurze Einsätze bekommt von ein paar Minuten, dann glaube ich, wird es schwierig für sie, um wirklich mit den Jungen zu konkurrieren.
Was denkst du, Stefan?
Ich denke zu den Alicia Lehmann ganz viel.
Das ist wahrscheinlich nicht der Einzige in diesem Land. Ja. Da denken viele Leute viel.
Also erstens mal, vom Sportlichen her ist es recht schwierig, sie zu beurteilen, weil irgendwie, sie muss ja irgendetwas können als Fußballerin. Sonst hat sie nicht den Sprung auf England geschafft und nach England ist sie jetzt bei Juventus Turin. Und gleich habe ich noch nie von irgendjemandem gehört, dass sie wahnsinnig gut wäre. Von denen, die den Frauenfußball regelmässig verfolgen. Und wenn man so ein bisschen Zahlen anschaut, eben Stichwort Spielpraxis, Goal und so, muss man sagen, sportlich gehört sie wahrscheinlich nicht in das EM-Kader. Aber es gibt eben noch einen zweiten Aspekt zu der Alicia Lehmann. Und das ist sie quasi als Persönlichkeit, wo der Fußball oder der Frauenfußball in der Schweiz, mal nur auf die Schweiz bezogen, eine Art ein bisschen salonfähig macht. In dem Sinn, dass er einfach sie ist das bekannte Gesicht vom Frauenfußball. Und ja, man bewegt sich bei diesen Themen immer auf recht dünnem Eis. Weil einerseits will man ja den Frauenfußball einfach rein als Spitzensport ernst nehmen. Und darum ist ja klar, dass Trainerinnen vor allem auf die sportlichen Argumente schauen und auf die sportlichen Leistungen. Aber irgendwie ist ja die ganze, für die ganze Bewegung Frauenfußball ist ja die EM dann doch in der Schweiz sehr viel wichtiger als nur das nackte Resultat, das das Schweizer Team erreicht. Also man will ja irgendwie eben den Frauenfußball bekannt machen, nicht mehr das Gesicht geben, populär machen. Es soll quasi fast mehr ein gesellschaftlicher als ein sportlicher Anlass daraus werden. Und dann muss man sagen, dann gehört ja Alicia Lehmann, egal wie gut das sie dann ist und egal welche Rolle dass sie auf dem Platz dann auch wirklich spielt, sie gehört einfach in das EM-Kader, weil sie hat jetzt immer wieder bei den sozialen Medien und ihren 20 Millionen Follower. Und Melinda hat ja das wunderbar beschrieben letzte Woche in diesem Artikel. Also diese Diskussion muss einfach auch vorkommen. Und wenn natürlich Alicia Lehmann jeden Tag 7 Instagram-Posts absendet vom Trainingscamp und von der Training und vom Teammodell und alles, dann gibt das dem Schweizer Team und der ganzen Euro eine weltweite Sicht oder weltweite Bekanntheit, die ein Team allein nur mit 2-3 Goal von der Sidney Schertenleib niemals kann erreichen. Und darum, wenn man es einfach die EM gesamtheitlich anschaut, auch über den Sport aus und die Bedeutung, die sie soll ja überkommen in der Entwicklung für den Frauenfußball, gibt es für mich nur eins. Die Alicia Lehmann muss im Aufgebot sein.
Sehr, sehr spannender Take, oder? Also völlig weg vom Sportlichen irgendwie, sondern wirklich eigentlich darüber aus, weil sie einfach... Also hast du das Gefühl, dass das tatsächlich so ist? Dass das eben für eine Frauenfußball darum auch wichtig wäre? Ich fände jetzt noch spannend, ob im Verband dann irgendjemand so Pia Sundhage sein, weil ich glaube, Pia Sundhage selber schaut wahrscheinlich nicht auf das.
Ja, also ich stimme dem eigentlich grundsätzlich schon zu. Es ist extrem, was sie für eine Wirkung hat auf... Ja, vor allem junge Mädchen, wenn sie ins Stadion kommen, sind alle Augen nur noch auf sie gerichtet.
Das ist ja immer so krass, wenn sie einläuft und in der Startaufstellung steht. Das ist wirklich das Gefühl, es kommt irgendein Popstar, wenn sie nur schon, wenn sie sich von der Bank erhebt, dann kreischen alle.
Ja, extrem. Und wenn sie sich anfängt einwärmen, dann schaut die Hälfte vom Stadion schaut ihr zu und winkt ihr. Darum, ich glaube, eben der Einfluss, den sie hat auf den Frauenfußball, ist schon gross, aber bei einer EM muss man sich dann schon fragen, ob es nicht zu viel wäre, sie nur mitzunehmen für die Publicity, die sie gibt. Weil irgendwo durch wäre es auch einfach den anderen nicht wirklich fair. Die anderen sind Profifußballerinnen und entscheiden sich dazu, dem ihr Leben zu geben. Und müssten irgendwie gerade bei nur 23 Plätzen müssten darauf verzichten, weil Alicia Lehmann mehr Follower hat. Ja, finde ich irgendwie... Gerade bei einer EM, gerade bei einer Heim-EM, wo alle gerne dabei wären, finde ich es schwierig, nur auf das zu schauen, auch wenn sie sicher noch mal mehr Aufmerksamkeit bringen würde. Aber ich glaube, ja, es wird auch so genug Aufmerksamkeit auf dieser EM sein. Es sind schon extrem viele Tickets verkauft, so viel wie noch nie bei einer Frauen-EM. Und darum, ja, mache ich mir jetzt, auch wenn Alicia Lehmann nicht dabei ist, nicht zu viel Sorgen.
Ich will da noch ein weiteres Argument pro Alicia Lehmann einbringen. Es ist ja, wenn sie daheim bleibt, also nicht aufgeboten wird, ist es ja eben nicht so, wenn ihr das vorher diskutiert, dass 5 Top-Stürmerinnen anstelle von ihr im Aufgebot sind, wo jede für 10 Goal an einer EM gut ist. Sondern es ist ja wie, eben, darum haben wir ja vorher darüber diskutiert, die Schweizerinnen schiessen ja kein Goal. Und da kann man sich jetzt eben fragen, ja, hat man dann lieber Spielerinnen, die kein Goal schiessen, aber dafür ein bisschen über den Fußball raus, ein bisschen Bewegung in die Sache bringen? Oder eben nicht. Also kann man sagen, wenn schon kein Goal geschossen werden von den Stürmerinnen, dann wenigstens noch von einer mit 20 Millionen Follower.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Übrigens, Alicia Lehmann hat, glaube ich, das letzte Pflichtspielgoal für die Schweizer Nazi 2021 geschossen. Ich glaube, eins hat sie noch ein Testspiel gemacht, vor einem Jahr gegen Polen. Aber sonst hat sie wirklich schon seit ewig kein Goal mehr geschossen. Also die Hoffnung im Goalschießen ist sie wahrscheinlich dann auch nicht als Stürmerin. Aber ja, vielleicht ist das ein Argument. Ich finde es so spannend, ihre Rolle grundsätzlich, weil sie ist ja der EM22 in England, ist sie nicht dabei gewesen. Offiziell wegen mentalen Problemen, hat sie dort gesagt. Und ein Jahr später, oder WM, ist sie dann dabei gewesen. Aber ich glaube, etwa gefühlt zusammengerechnet 20 Minuten gespielt. Und der ist trotzdem, das war noch spannend gewesen, auch für mich vor Ort, weil ich habe natürlich dann vor allem über die Spielerinnen schreiben wollen, die tatsächlich auch gespielt haben. Von der Redaktion hat es geheißen, ich muss eine grosse Alicia Lehmann-Story machen, weil sie ist mit dem Handy auf dem Platz rumgelaufen. Und das ist tatsächlich, hat das wie alles überstrahlt, was sportlich war. Also das zeigt schon ein bisschen, welche Wirkung das sie dann auch hat. Oder wo dann auch die Redaktionen dann, und ich sage jetzt, CA Media ist jetzt nicht so reissisch oder so, wo jetzt nur so Stories machen, aber sie hat geheißen, hey, das ist die Story, die wir haben wollen. Und auch verständlicherweise, es war dann nachher mit Abstand die meistgelesene Story gewesen, gefühlt an dieser WM. Es hat dann wirklich gezeigt, was sie da tatsächlich auslöst. Ich frage mich, was es im Team innen macht, so eine Spielerin. Das ist jetzt von außen, da sind wir alle wahrscheinlich zu weit weg. Wahrscheinlich wissen das nur die Spielerinnen, wirklich zum Kreis gehören von dem Team. Wenn man die Nazi-Spielerinnen fragt, dann sagen jetzt natürlich immer, dass Alicia gut tut. Mich nimmt das Wunder, so ein bisschen, hey, wenn man spielt. Und eben dann nachher schaut die Hälfte vom Stadion schaut nur noch Alicia Lehmann beim Einlaufen zu. Ich weiß nicht, also was habt ihr das Gefühl, was löst das im Team aus? Ist jetzt natürlich ein Wehrweis, das weiss ich schon.
Ja, ich habe das Gefühl, es kann sein, dass Alicia Lehmann das innerhalb von der Nazi gar nicht wirklich so ein grosses Ding macht, dass sie wirklich einfach, blöd gesagt, die normale Alicia ist, die sie sonst damals auch ist, und dass sie wie wegkommt von diesen Abonnenten. Aber ich glaube gleich, dass es für die anderen Spielerinnen nicht zwingend cool ist, wenn für sie, die auf der Bank sitzt, am lautesten gejubelt wird. Ich weiss nicht, ob sie es dann persönlich nehmen oder ob sie das können differenzieren und sagen, ja, Alicia Lehmann hat jetzt halt einfach am meisten Erfolg. Aber ja, ich glaube, das ist als Spielerin schon nicht unbedingt cool, wenn man in der Startaufstellung steht und für einen wird extrem viel weniger gejubelt.
Und das Krasse war ja, also wir haben jetzt gesagt, was in der Schweiz los ist, aber das ist übrigens, was Neuseeland im Stadion genau gleich war damals an der WM. Und ich wirklich gestaunt habe. Also ich weiß nicht, ob die eine andere Schweizer Nazi-Spielerin kennen, das sind nicht Schweizer Fans, sondern wirklich einfach auch die Locals, die dort spielen sind, schauen, und gemerkt haben, okay, die hat wirklich eine Strahlkraft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Vielleicht, um noch ein bisschen aufs Sportliche kommen jetzt. Was hast du das Gefühl, wo muss Pia Sundhage ansetzen, Stefan, dass es jetzt eben wieder Richtung EM dann tatsächlich das gibt, dass man ein Turnier kann spielen, das eben erfolgreich ist und eben sagt, das, was vorher war, wirklich vergessen machen?
Ich glaube, wichtig ist, dass sie in den letzten Vorbereitungsspiel im Juni, wo nochmal zweimal Nations League gespielt wird, dass sie dort irgendwie wie die Mannschaft gefunden hat oder die Mannschaft zusammen hat, wo sie dann auch die WM damit bestreiten und eben hoffen, dass dann eben Spielerinnen wie Lia Welti oder vor allem mit Ramona Bachmann wieder wirklich voll im Rhythmus sind, dass sie dort nicht mehr rumpröbeln muss und dass sie dort einfach eine Mannschaft findet, die sich einspielt und dann einfach darauf hoffen, dass das Startspiel, die Starthalbstunde vom ersten Spiel gelingt. Ich glaube, mehr kann man dann nicht, sich an die einzelnen Spielerinnen nicht noch entscheidend weiterbringen in der Vorbereitung. Aber ich glaube, so jetzt hat sie ist sie ein bisschen am Pröbel gewesen, auch mit dem Aufgebot und den Aufstellungen. Aber dass sie dann im Juni einfach muss sich auf die Spielerinnen setzen, die sie dann auch DM bestreiten. Und ich bin überzeugt, sie wird dann auch mehr Routinen einbauen.
Was denkst du, Melinda?
Ja, ich stimme dem eigentlich zu. Ich habe jetzt in den paar Monaten, die es noch sind, nicht mehr so entscheidend den Sturm verändern oder die Verteidigung verbessern, dass es einen genug grossen Unterschied machen würde. Aber ich glaube, es ist sicher wichtig, so den Jungen vielleicht noch ein bisschen Selbstvertrauen zu geben, dass die im letzten Nations League-Zusammenzug noch mal spielen können, wenn die wieder dabei wären. Und sonst, ja, bin ich eigentlich voll beim Stefan, dass die letzten zwei Spiele, die es dann noch hat im Juni, dass die extrem wichtig werden zu sein. Ich glaube, ein Nazi dort kann noch Selbstvertrauen sammeln, dann wird auch die EM besser, als wenn es im Juni dann noch mal hinten rausgeht.
Das ist sowieso eine sehr spannende Konstellation dort auch. Ich glaube, am 3. Juni ist das Nations League-Spiel gegen Norwegen und am 2. Juli, also nicht einmal einen Monat später, ist noch ein Eröffnungsspiel gegen genau den gleichen Gegner. Oder? Das ist wahrscheinlich auch etwas, was auch speziell ist in der Vorbereitung.
Ja, sicher. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Spielerinnen so glücklich darüber sind.
Sie sagen natürlich immer, sie können sich besser darauf vorbereiten, jetzt, weil sie die Gegnerinnen schon kennen. Kann sein.
Aber gleich irgendwo durch. Wenn sie jetzt zweimal gegen Norwegen würden verlieren, ja, dann gehst du irgendwie, ich weiss nicht, ob du mit gleich viel Selbstvertrauen vielleicht in das Spiel hineingehst. Also, ich hoffe es für die Schweizerinnen, aber gleich habe ich das Gefühl, dass es dann irgendwo durch könnte mitschwingen. Darum ja, ich hoffe einfach, dass sie jetzt in den paar Spielen, die sie noch haben, nochmal überzeugen können und sich selber wirklich viel Selbstvertrauen holen.
Ich bin am Anfang reingestiegen mit dem, wie ob wir uns Sorgen machen Richtung EM. Und jetzt frage ich ein bisschen positiver, wie gross ist die Vorfreude, Stefan, bei dir, wenn du jetzt Richtung EM schaust?
Ja, die ist jetzt nicht mega gross im Moment, aber das ist nichts mit den Frauen-EM zu tun. Wenn du mich im Anfang April fragst, wie gross ist die Vorfreude auf eine Männer-WM oder auf ein Olympisches Spiel?
Wie gross ist deine Vorfreude auf Club-WM?
Auf was?
Auf Club-WM, wo im Sommer ist bei der Männer.
Ja, das gibt es ja auch noch, stimmt. Ja. Nein, Spass beiseite. Es wird mir gleich gehen wie vielen anderen auch. Man nimmt es jetzt einfach zur Kenntnis, weiss, es findet dann statt. Und sobald es losgeht und sich dann eben auch das mediale Interesse wirklich voll auf das Ereignis fokussiert, dann freut man sich dann automatisch. Aber eben von mega Euphorie und grosser Vorfreude zu reden, 3 Monate vorher, ist ein bisschen, ja, es wäre jetzt ein bisschen geflunkert, wenn ich das so erzähle.
Wie geht es dir, Melinda?
Hey, ich sehe es ein bisschen anders. Bei mir ist die Vorfreude gleich ein bisschen grösser, weil ich einfach ja, auch für die Spielerinnen das Gefühl habe, das ist etwas extrem Cooles, was ich erleben kann und etwas Einmaliges, so eine Heim-EM. Und ich finde, man merkt es auch bei den Menschen, dass die Vorfreude doch irgendwo durch da ist, auch wenn jetzt die Leistungen zuletzt nicht mehr mega überzeugend gewesen sind. Die Stadien sind trotzdem gut gefüllt. Und ich glaube, darum sicher ist zu hoffen, dass die Vorfreude noch mal stärker wird, aber bei mir ist sie schon da.
Super, dann freuen wir uns doch schon. Danke vielmals für die Diskussion, Melinda und Stefan.
Danke vielmals.
Vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das 3-Minuten-Geflüster gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns gute Bewertungen gebt, wenn ihr uns Feedback gebt und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert. Dann wisst ihr auch immer, wenn die nächste Folge wieder kommt. Nächsten Montag setzt es wieder so weit sein. Bis dahin gibt es aber auch weitere Podcasts von CA Media. Die findet ihr auf cameedia.ch/podcasts. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche zusammen.
Tribüne Geflüster, das Sportthema der Woche.